Ja, am 2. Juni fand an der MLU Halle eine ganz wichtige Senatssitzung statt. Zuvor wurde angekündigt, dass der Universität 15 Millionen Euro fehlen. Und deshalb wurde ein Konzept mit Stellenkürzungen und Institutsschließungen erarbeitet und im Senat darüber dann debattiert. Und es gab sehr lauten Protest von Seite der Studierenden und vom Fachschaftsrat der Philosophischen Fakultät 1. Und dann wurde eben in der Senatssitzung dann im Juni vorerst mal dagegen gestimmt. Und um die Kürzungen zu verhindern, hat der Fachschaftsrat der Philosophischen Fakultät 1 der MLU Halle im Juni eine Petition gestartet. Und diese soll nun am Freitag, 15. Oktober, übergeben werden. Und ich spreche jetzt mit Jan-Niklas Reiche vom Fachschaftsrat der Philosophischen Fakultät 1. Und ich würde dich mal zum Anfang fragen, kannst du noch mal beleuchten, was so der Kontext der Petition ist? Also warum gibt es diese enormen finanziellen Defizite und welche Kürzungen sind da momentan angedacht?
Der Kontext ist ein sehr, sehr langer historischer Kontext. Das heißt, die Unterfinanzierung an den Universitäten gibt es schon sehr, sehr lange. Schon 2014 ist im Hochschulstrukturplan quasi klargemacht worden, dass eigentlich die Struktur der MLU nicht übereinstimmt mit der Finanzierung durch das Land. Das ist eigentlich schon länger klar gewesen. Und dieses Problem wurde quasi ein paar Jahre übertüncht durch den sogenannten Hochschulpakt, der vom Bund finanziert wurde. Das heißt, durch den Bund hat die Uni noch länger höhere finanzielle Mittel bekommen. Dieser Pakt ist jetzt aber ausgelaufen vor wenigen Jahren und wurde durch einen neuen Zukunftsvertrag, man spricht immer von vielen Verträgen, durch einen neuen Zukunftsvertrag ersetzt. Und in dem Kontext erhält die Uni deutlich weniger Geld. Und deswegen ist quasi dieses Problem, was schon über Jahrzehnte immer da war, dass Universitäten viel zu wenig finanziert werden, das trat jetzt in diesem Jahr eben in einem großen Zusammenhang auf. Und die Uni hat eben davon gesprochen, in diesem Plan, den du auch schon erwähnt hast, dass jährlich bis zu 15 Millionen Euro fehlen. Das ist eine gewaltige Summe. Und genau in diesem Zusammenhang wurde dann dieser Profilschärfungsplan vom Rektorat veröffentlicht, der diesen gewaltigen Protest erzeugt hat, einfach weil dort eine unglaublich große Menge an Kürzungen integriert waren, die den ganzen Hochschulalltag grundlegend verändert würden. Also es würden über 100 Vollzeitstellen wegfallen, es würden teilweise einzelne Lehrstühle wegfallen und was vor allen Dingen das Problem war, dass eben auch ganze Studiengänge geschlossen werden sollten.
Wie wären denn da die Auswirkungen jetzt für die Studierenden so konkret?
Also auf jeden Fall wäre das natürlich eine sehr, sehr konkrete Auswirkung für die Studierenden von vor allen Dingen den kleinen Fächern. Also man spricht davon, dass das Institut für Altertumswissenschaften auf mittelfristig komplett geschlossen worden wäre. Die Sportwissenschaften würde es an der MLU nicht mehr weitergeben. Das heißt, wenn man einen dieser Studiengänge studiert, wäre das ein ganz, ganz konkreter Einschnitt. Aber auch darüber hinaus merken das wahrscheinlich viele Studierende, wenn man daran denkt, dass das Juridikum früher bis um 4, um 5 auf hatte oder auch die Steintorbib sehr, sehr lange. Das wurde lange in dem Kontext von Corona argumentiert, dass die früher geschlossen haben. Das hängt aber eben auch damit zusammen, dass die Finanzierung nicht mehr ausreicht. Das hat in den Bibliotheken nicht nur die Auswirkung für Studierende, dass die Öffnungszeiten gekürzt werden, sondern dass zum Beispiel auch viele Zeitschriften in der Medizin oder in vielen anderen Studiengängen einfach nicht mehr weiter finanziert werden können und auch kaum noch neue Bücher bestellt werden können. Das wäre noch so ein Einschnitt. Und dann muss man sagen, auch in den Studiengängen, die nicht komplett geschlossen werden, wenn ich an die Agrarwissenschaften denke oder an die Politikwissenschaften, dort werden einzelne Lehrstühle könnten weggekürzt werden, standen zumindest damals in dem Plan drin und sind auch immer noch in der Diskussion. Und das würde natürlich auch die Qualität der Lehre für die Studierenden gewaltig einschränken. Einfach weniger ProfessorInnen, weniger Dozierende und dadurch auch weniger Forschung und eine schlechtere Lehre an der Uni.
Ja, du hast es gerade Stichwort Forschung gesagt. Es ist ja auch Teil so dieses Konzeptes, dass quasi es einzelne Lehrkräfte quasi gibt, die quasi nur noch für die Lehre zuständig sind und davon die Forschung so entkoppelt wird. Und das ist ja eigentlich was das Unileben oder so das Studieren auch irgendwo auszeichnet, dass da eben Personen sind, die lehren, die selber forschen und dadurch auch so ein Diskurs stattfindet. Wie ist denn jetzt da so der aktuelle Stand gerade?
Auch das war in diesem letzten Plan noch inbegriffen. Man muss bei dem Plan ja immer sagen, dass der Senat im Juni erst dem Plan nicht zugestimmt hat, aber gesagt hat, wir müssen einen offenen Diskussionsprozess eintreten. Das heißt, dass alles, was in diesem Plan stand, könnte immer noch passieren. Das muss uns wirklich bewusst sein. Und in Bezug jetzt auf die Forschung ist es eben so, wie du angesprochen hast, dass vor allen Dingen dann einzelne Lehrkräfte vor allen Dingen für die Lehre, sage ich mal, in den Fokus gerückt haben. Und das sehe ich dann auch so in dem Fall, dass sich Forschung und Lehre deutlich stärker voneinander entkoppeln würden, was eigentlich diesem Grundgedanken einer Universität widerspricht, was ja darum geht, dass dann auch der Diskurs, dass sowohl Lehre und Forschung von diesem Austausch auch leben, von einem Lehrstuhl und auch von ganzen Instituten in einzelnen Studiengängen, wo natürlich der ganze Austausch stattfinden kann. Und das wäre dadurch immens eingeschränkt, wenn man den Fokus wieder stärker setzt auf Ausbildung, also quasi darauf, dass man ein Studium absolvieren kann und weniger darauf, dass man auch allgemein gebildet wird und auch darüber hinaus auch mit der Forschung in Diskursgerät.
Jetzt kommen wir mal zu sprechen, so auf die Forderungen, die so gestellt werden. Also du hast jetzt ja schon ganz viel genannt, was das Unileben beeinträchtigen würde oder vielleicht ja auch wird. Und jetzt gibt es diese Petition, die eben der Fachschaftsrat der Philosophischen Fakultät 1 gestellt hat. Und jetzt würde mich mal so zuerst interessieren, was sind denn da die Forderungen uniintern, also an den Senat und an das Rektorat?
Die Petition, die ist ja wie gesagt im Juni schon gelaufen, hat auch über 16.000 UnterstützerInnen zusammensammeln können und die fährt quasi so ein bisschen zweigleisig. Das heißt, es gibt einmal die Forderungen, die konkret ans Rektorat, an den Senat gerichtet sind und die an die Landesregierung. Und wenn es jetzt um die geht, die ans Rektorat sind, dann hat das vor allen Dingen Forderungen, was den Diskurs angeht, weil wir, wenn wir daran denken, dieser Plan, der im Juni erschienen ist und der diesen gewaltigen Protest erzeugt hat, der ist vorher in der uni-internen Debatte, also zwischen Studierenden, Lehrenden, Forschenden, eigentlich kaum diskutiert worden. Und das hat quasi die Petition zunächst gefordert, dass dieser Plan, dass dem nicht zugestimmt wird und dass vor allen Dingen in Zukunft auch stärker in den Diskurs gegangen wird mit Studierenden und auch mit Lehrenden, dass einfach nicht von oben herab das Rektorat Vorschläge macht, sondern dass wir gemeinsam darüber sprechen, wie man Probleme zu lösen hat. Und natürlich fordert die Petition auch ganz stark, dass diese Kürzungen eben so nicht umgesetzt werden können. Nur das kann logischerweise auch nicht das Rektorat alleine schaffen, also diese Kürzungen verhindern, sondern da braucht es eben auch die Unterstützung der Landesregierung.
Ja, dann lass uns gleich mal über die Landesregierung sprechen. Also welche Forderungen stellt ihr eben da auf Landesebene an die Politik?
Ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass es eben diese gewaltige Lücke gibt zwischen dem, was die Uni an Geld bräuchte, um die Struktur, wie sie aktuell ist, zu finanzieren und dem, was die Uni vor allen Dingen vom Land, aber auch von Bundesmitteln bekommt. Das heißt, man muss einfach sagen, es ist faktisch einfach zu wenig. Das heißt, man braucht mehr Geld. Und da ist natürlich die ganz konkrete Forderung an die Landesregierung, das war auch zum Beispiel im Plan des Rektorats schon drin, im besten Fall bräuchten wir 15 Millionen Euro mehr für die MLU jährlich. Das wäre natürlich, sage ich mal, der Idealfall, dann könnte man diese Kürzungen verhindern. Und ich denke, es ist auch relevant, diese starke Forderung zu stellen, weil wenn man jetzt zum Beispiel an die Corona-Zeit denkt, da haben ja gerade zum Ende der Corona-Zeit viele PolitikerInnen, ich erinnere mich noch an eine Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an die Studierenden, der gesagt hat, der sich dafür entschuldigt hat, dass die Studierenden in der Zeit der Corona-Pandemie teilweise vergessen wurden. Weil es wurde auf der einen Seite viel über Schulen gesprochen, es wurde viel über das Arbeitsleben gesprochen, aber dass die Studierenden auch eine wirklich harte Zeit hatten, und das wissen ja auch viele von uns, das wurde teilweise nicht so wirklich behandelt. Und ich glaube, das hat auch noch mehr diese Wut dann erzeugt oder erzeugt auch jetzt immer noch die Wut, dass wir das Gefühl haben, uns wird zwar in politischen Sonntagsreden gesagt, dass Studieren und dass Bildung äußerst wichtig ist, aber wenn es dann um wirklich harte Fakten, wenn es um Geld geht, dann will die Politik eben häufig dann doch lieber sparen und nicht an der Uni mehr Investitionen tätigen. Und das ist eigentlich so allgemeine Forderung an die Landesregierung, auch nicht nur in Bezug auf die MLU, sondern auch in Bezug an Universitäten allgemein im Land. Also es gibt ja noch die Universität in Magdeburg, es gibt weitere Hochschulen, dass die einfach ausfinanziert werden müssen, dass es dort keine Finanzierungslücken gibt.
Da würde mich jetzt auch noch so, wo wir jetzt beim Politischen sind, irgendwie so interessieren, kannst du das vielleicht auch mal so ein bisschen in so einem größeren gesellschaftlichen Kontext einordnen? Was sind dann jetzt auch so die Gründe auf struktureller Ebene für die fehlenden Gelder? Woher kommt denn das eigentlich?
Ja, also man kann das natürlich dahingehend in einen größeren Kontext richten, dass man auch erstmal sieht, welche Fächer sind denn davon gefährdet jetzt bei den Kürzungen. Ne? Also das schiebt sich ja dann von oben auf unten durch. Wir haben vor allen Dingen von kleineren Fächern gesprochen, so von den sogenannten Orchideenfächern, Altertumswissenschaften, einzelne Sprachen wie Kritzistik oder Latinistik. Und da merkt man natürlich, wenn, sage ich mal, der Kürzungshammer zuerst dort angerichtet wird, dass es meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach in politischen Diskussionen, wenn es um Bildung geht, häufig einen falschen Gedankengang gibt. Und zwar dieses ökonomische Prinzip von, wir brauchen Studiengänge, die später was bringen. So Lehramt oder Jura oder Medizin, damit kann man direkt was anfangen. Und die anderen Sachen, die sind irgendwie weniger relevant in der Diskussion, was überhaupt nicht stimmt. Denn allein schon auf dem Protest im Juni gab es eine tolle Rede von einer Altertumswissenschaftlerin, die mal dargestellt hat, die ganzen Begriffe, die wir im Unikontext verwenden, Immatrikulationsfeier, ganz viele andere Begriffe, das sind oft lateinische Begriffe, die eben auch mit den Altertumswissenschaften viel zu tun haben. Das heißt, man sieht an ganz vielen Stellen, wie relevant auch diese kleineren Fächer sind. Und ich glaube, das ist allgemein schon so ein großes Problem, dass Bildung oft nur in so einem ökonomischen Kontext gesehen wird. Was nützt das eigentlich? Obwohl Bildung selber ja eigentlich unglaublich wichtig für den Menschen ist. Und genau, woher diese strukturelle Lücke kommt, einfach muss man sagen, die Finanzierung der Hochschulen kommt größtenteils, also zum gewissen Teil über die Bundesländer. Und die Bundesländer haben, ihre Haushalte sind auch unter immensem Druck, gerade auch durch die Corona-Pandemie. Ich sehe es in einem größeren Kontext auch so, dass dort auch vom Bund, also von dem gesamten Land Deutschland noch deutlich mehr Geld kommen müsste. Und das hängt eben einfach grundsätzlich mit dieser Prioritätensetzung zusammen, dass man wirklich nicht nur in Sonntagsreden davon spricht, wie wichtig Bildung ist, sondern dass man das auch im Alltag lebt und auch politisch umsetzt.
Ja, da sind wir jetzt auch schon wieder bei Forderungen, die du gerade gestellt hast und wie du es irgendwie auch dargestellt hast. Jetzt habt ihr die Petition gestartet und hast auch gesagt, es gibt etwa 16.000 Unterzeichnende und morgen übergebt ihr die Petition an die Landesregierung. Wie schätzt du es denn ein? Wie wird es danach weitergehen?
Also das ist natürlich morgen erstmal ein höchst symbolischer Akt. Das heißt, wir werden um 9 die Petition zum einen an den Landtagspräsidenten übergeben von der legislativen Ebene und an den Petitionsausschuss, der sich dann auch genauer damit beschäftigt. Und wir haben natürlich vor allen Dingen die Hoffnung, dass sich jetzt gerade auch im Kontext der neuen Koalition, der Deutschlandkoalition, die sich in Sachsen-Anhalt gebildet hat, dass dort die Parteien einfach nochmal dazu angeregt werden, darüber nachzudenken. Denn im aktuellen Koalitionsvertrag gibt es nicht wirklich Entlastungen. Also es wird wahrgenommen, dass es Probleme an den Hochschulen gibt. Es wird zum Beispiel auch wahrgenommen und gefordert von der Landesregierung, dass die kleineren Fächer stärker auch von Bundesebene finanziert werden sollen. Aber wir haben nicht den Eindruck, dass so richtig verstanden wurde, was dieses grundsätzliche Problem ist. Und wir hoffen, dass wir damit einfach morgen auch mit Wirksamkeit der Presse und mit Wirksamkeit allgemein der Tatsache, dass 16.000 Studierende, 16.000 BürgerInnen hinter dieser Petition stehen, einfach nochmal ein Zeichen setzen können, wie relevant das ist. Das reicht aber natürlich nicht aus. Man muss eben immer weiter Druck machen. Und diese Kürzungsdebatte, der Plan im Juni ist erstmal nicht beschlossen worden, aber es wurde eben gesagt, wenn man es jetzt wieder auf die Uni bezieht, dass es weiter diskutiert wird und das Kürzungsthema wird schneller, als wir alle denken, zurückkommen auf die Agenda. Und dort heißt es dann eben auch immer, dass wir immer weiter kämpfen müssen. Ne? Also so ein Protest löst sich nicht durch eine Demonstration und löst sich auch nicht alleine durch die Petitionsübergabe morgen. Aber in der Gesamtschau davon, dass halt viele Studierende, viele Menschen allgemein ein Zeichen setzen, hoffen wir, dass wir nachhaltig schon Veränderungen bewirken können und vor allem halt die Priorität auf Bildung wieder stärker gesetzt wird.
Das heißt, es wird jetzt die nächsten Jahre weitergehen, also jetzt auch das nächste Jahr. Vielleicht bleibt mal abzuwarten, wie das jetzt irgendwie sich entwickelt mit der Petition. Vielleicht hast du schon so Vorstellungen, was so auch der Fachschaftsrat der Philosophischen Fakultät 1 vielleicht auch plant oder angedenkt, dann so zu tun, je nachdem, wie die Politik auch reagieren wird.
Also das wird, wie gesagt, weniger der Fachschaftsrat, mehr das Bündnis, ML unterfinanziert, Perspektiven schaffen, für Hochschulpolitik schaffen. Wir hoffen einfach, dass wir an sich als Bündnis noch wachsen werden. Also wir sind quasi ein Bündnis aus verschiedenen Hochschulgruppen, aus vielen Fachschaftsräten. Und wir hoffen natürlich auch, dass auch immer mehr Studierende da noch gerne teilhaben können. Und ganz konkret planen wir eben vor allen Dingen zu reagieren auf zukünftige Probleme. Das heißt, wenn über Kürzungen nochmal gesprochen wird an der Uni, dann planen wir auch wieder Proteste am Uniplatz. Und wir überlegen perspektivisch auch, uns stärker auch über unsere Uni hinaus zu solidarisieren. Es gibt zum Beispiel jetzt auch gerade in Leipzig an der Uni Probleme, dass auch dort über Kürzungen gesprochen wird. Und auch die Uni in Magdeburg, auch wenn das Problem dort nicht so akut ist, aber an sich fast alle Unis in Deutschland haben diese Probleme. Bei uns treten sie noch gerade hervor, aber wir planen eigentlich langfristig dort auch stärker zu kooperieren und eben ein gemeinsames Zeichen zu setzen.